Jetzt gerade sind wir in der Welt des Vaters. Er hat sie geschaffen. Gottes Welt bricht nicht in eine böse Welt herein, sondern das Böse hat versucht, in die Welt des Vaters einzudringen, und wir vertreiben das Böse. Dies ist die Welt des Vaters. Er hat sie erschaffen und er liebt sie. Nicht alles in ihr ist gut, weil es das Böse gibt, aber in ihr gibt es so viel, das uns offen steht. Ich glaube, zu oft verpassen wir diese unglaublichen Möglichkeiten. Hat es in der Geschichte der Menschheit jemals eine Zeit gegeben, die erstaunlicher war als die heutige? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine der besten. Und in dieser Welt ist es leicht, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, die das haben, was man sich wünscht, und zu sagen, so werde ich nie sein, ich werde das nie haben, die Welt ist gegen mich, das System ist manipuliert und alles ist ungerecht, oder sobald meine Regierung im Amt ist, wird alles besser, oder was auch immer. Nichts von alledem ist wahr. Das hier ist wahr für sie. Die ganze Welt steht ihnen offen und alle Dinge sind für sie möglich. Aber es muss sich etwas ändern. Und das, was sich ändern muss, ist hier und hier. Wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Meine Hoffnung für Sie heute ist, dass Sie eine Vision für Ihr Leben bekommen, dass Sie, egal wie jung oder alt Sie sind oder wie gesund oder ungesund, die Welt verstehen können, wenn Sie diese Predigt verstehen. Und dass Sie in dieser Welt Ihr Leben und Ihre Zukunft verändern können. Ich möchte Sie heute einladen, daran zu glauben, dass es noch etwas Großes für Ihr Leben gibt. Es gibt etwas Großes für Sie. Es gibt etwas, das Ihnen heute offen steht. Ja, Sie haben einige Gelegenheiten verpasst. Ja, Sie haben andere schon beim Schopf gepackt. Aber was liegt noch vor Ihnen? Was liegt noch vor Ihnen? Die Antwort ist eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten. Ich möchte Sie heute ermutigen, sich bereit zu machen. Wer ist bereit? Seien Sie bereit. Wir befinden uns in der Welt des Vaters. In dieser Welt ist alles möglich. Dies ist eine Welt, in der die Toten zum Leben erweckt werden können. Dies ist eine Welt, in der alles für sie möglich ist. So vieles steht ihnen offen. Das wünsche ich mir heute für sie. Ich möchte, dass sie sich verändern, damit sie bereit sind, die goldenen Möglichkeiten des Lebens zu ergreifen. Wenn Sie verstehen, was ich heute sage, wird Ihr Leben unglaublich sein. Ihr Leben ist bereits unglaublich, aber es wird noch besser sein, weil Sie bereit sein werden. Es gibt viele Wege, wie wir uns auf die Möglichkeiten vorbereiten können, die Gott für uns bereithält. Hier ist der erste. Bevor wir lernen, Ja zu den Möglichkeiten zu sagen, müssen wir lernen, Nein zu sagen. Nein fühlt sich nicht sehr christlich an, oder? Es fühlt sich nicht sehr heilig an, Nein zu sagen. Aber als Christ, der Zeiten in seinem Leben hatte, in denen ich zu allen möglichen Dingen Ja gesagt habe, zu denen ich nicht hätte Ja sagen sollen, habe ich das gelernt. Wenn wir also bereit sein wollen für das, was Gott in unserem Leben tun möchte, müssen wir auch bereit sein, zu einer Reihe von Dingen Nein zu sagen. Wir müssen zu unwichtigen Dingen Nein sagen, damit wir zu wichtigen Dingen Ja sagen können. Ich meine, das ist einfach, oder? Es ist so offensichtlich. Wenn wir das doch nur tun würden. Sie sagen, woher weiß ich denn, was wichtig und was unwichtig ist? Ich denke, Sie wissen es. Und wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie Gott. Fragen Sie Gott, ist diese Sache wichtig für mich oder ist sie es nicht? Wenn Sie nichts hören, entscheiden Sie selbst. Ich würde behaupten, Nein sagen zu Dingen, die nicht wichtig sind, ist nicht egoistisch. Es ist ein Weg, bereit zu sein, um Ja zu guten Dingen zu sagen. Hier sind einige Dinge, zu denen Sie in Zukunft Nein sagen sollten, ein paar Dinge, die auf der Liste stehen könnten. Sie könnten damit anfangen, Nein zum Fernsehen zu sagen. Natürlich nicht jetzt sofort, wenn Sie Hour of Power sehen, aber danach. Es gibt noch etwas, zu dem Sie vielleicht Nein sagen sollten, auf die Geburtstagsparty Ihres Cousins zweiten Grades zu gehen. Kennen Sie überhaupt Ihren Namen? Und noch etwas, zu dem Sie vielleicht Nein sagen sollten, viel Arbeit, die Ihr Leben nicht weiterbringt. Etwas anderes, zu dem Sie vielleicht Nein sagen sollten, Alkohol. Oder? Oder vielleicht sollten Sie Nein dazu sagen, Ihre ganze Freizeit mit Ihrem Smartphone zu verschwenden. Viele dieser Dinge, über die wir sprechen, sind ja gar nicht schlecht, aber wir wissen, dass sie Bandbreite beanspruchen. Sie beanspruchen diese wertvolle, kostbare Sache, die wir alle sehr verachten, von der wir alle viel Angst haben. Und das ist das große L. Das große L. Wissen Sie, was ich jetzt sagen werde? Es ist die Langeweile. Langeweile ist ein toller Brutkasten für Kreativität und Möglichkeiten in Ihrem Leben. In der Langeweile kann Gott am besten zu Ihnen durchdringen. Warum glauben Sie, kommen Ihnen die besten Ideen, wenn Sie sich schlafen legen? Warum denken Sie, dass Sie dann anfangen, runterzukommen und das Leben zu ordnen, wenn Sie sich zum Schlafen hinlegen? Warten Sie nicht bis zum Schlafen, um diese Dinge zu tun. Legen Sie einen Teil Ihres Lebens beiseite, damit Sie bereit sind, Ja zu Gott zu sagen, wenn die Einladung kommt. Ja, es ist gut, Ja zur Langeweile zu sagen. Und wenn wir Ja zur Langeweile und Nein zu Videospielen sagen, Ja zur Langeweile und Nein zum Handy, Ja zur Langeweile und Nein zum Fernsehen, dann schaffen wir einen Raum. Und in diesem Raum kann der Heilige Geist etwas Großartiges in Ihrem Leben tun. In diesem Raum sind wir bereit, Ja zu einem erstaunlichen Projekt zu sagen, zu einer großartigen Idee, zu einer neuen Veränderung im Leben, zu unserer Familie, zu unseren Freunden. Die Gelegenheit wird kommen. Machen wir uns bereit. Amen. Wir werden bereit sein. Jesus erzählt uns ein Gleichnis, ein wundervolles Gleichnis über ein Festmahl. Ein reicher, mächtiger Mann gibt ein wunderbares Festessen. Etwas steht zwar nicht im Text, aber jeder, der diese Geschichte hörte, hat vorausgesetzt, dass der Mann Einladungen an eine Reihe von Leuten verschickt. Genauso wie man Einladungen verschickt, wenn man eine Hochzeit plant. Nicht jeder ist eingeladen, sondern nur eine spezielle Gruppe von Menschen. Und wenn die Leute die Einladung erhalten, können sie Ja oder Nein ankreuzen. Und wir hören nur von denen, die Ja gesagt haben. Sie sagen, ja, ich werde da sein. Und wenn alles fertig ist, komm und hol mich ab. Dann ist das Essen fertig, die Musiker haben ihren Soundcheck gemacht, sie sind bereit. Das Brot wird in einem Korb serviert, der eine kleine Decke darüber hat, und wenn man ihn öffnet, riecht es herrlich. Es gibt Cola Light, mein Lieblingsgetränk. Wahrscheinlich gab es keine Cola Light. Dann gibt es die Ankündigung, hey, das Fest, das Essen, alles ist fertig. Es ist hergerichtet. Ihr habt gesagt, dass ihr kommt, es ist Zeit zu kommen. Die Diener gehen los und treffen den ersten Typen. Bedenken Sie dabei, dass die Rabbiner zur Zeit Jesu humorvolle Menschen waren. Sie haben gerne Bilder benutzt, sie haben gerne Tiere und Requisiten benutzt und sie haben gerne tolle Geschichten erzählt. Das waren großartige Prediger. Für uns heute hört sich das nicht so lustig an, aber zur Zeit Jesu wäre das urkomisch gewesen. Die lustigste Sache überhaupt. Der erste Typ hört, das Bankett ist bereit und sagt, oh, ah, ist das heute? Ah, ich kann nicht kommen, ich habe gerade ein Stück Land gekauft und das muss ich mir jetzt ansehen. Alle hätten damals gelacht. Ein großes, herzhaftes Lachen. Warum? Weil niemand zuerst Land kaufen würde und es erst dann besichtigt. Also lachen Sie. Was für ein lächerlicher Grund. Der zweite sagt, oh, tut mir leid, ich schaffe es nicht. Ich habe gerade 5 Ochsen gekauft und muss sie ausprobieren. Wieder heulen alle auf. Oh, wer würde denn sowas tun? Das ist wie, ich habe gerade 5 Autos gekauft und muss sie jetzt Probe fahren. Wer macht denn sowas? Oh, der dritte Typ sagt, ich habe gerade geheiratet. Das ist das Lächerlichste von allen, denn eine Hochzeit ist genau wie heute etwas, das man lange im Voraus plant. Er wusste, die Termine kollidieren. Die Menschen, die diese Geschichte hören, hören nur diese Ausreden, die für den Mann mit dem Festmahl eigentlich eine Beleidigung sind. Denken Sie mal darüber nach. Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten eine Hochzeit oder etwas Ähnliches. Heutige Hochzeiten, so habe ich beim Lesen im Internet herausgefunden, kosten $300 pro Person. So verrückt ist das geworden. Das sind $30 pro Zeh, das ist viel. Das ist sehr viel für eine Hochzeit. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese $300 pro Person, bezahlen den Caterer im Voraus und dann sehen Sie, dass viele Stühle von Freunden und der Familie leer sind. Sie hatten gesagt, dass sie kommen würden, aber waren nicht da und nun landet das Essen im Müll. So ist das in diesem Gleichnis. So sieht das in Gottes Augen manchmal aus, wenn Sie auf eine Einladung geantwortet haben. Sie haben gesagt, dass Sie kommen würden. Sie haben gesagt, dass Sie kommen würden, wenn das Essen hergerichtet ist und wenn jemand Sie rufen würde. Aber so oft, wenn wir eine Einladung bekommen, sagen wir nicht Nein, sondern wir sagen, ich habe gerade ein Stück Land gekauft und muss es mir ansehen. Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir in unserem Herzen bereits Nein gesagt haben und dann denkt sich unser Verstand irgendeinen Grund aus, um nicht gehen zu müssen. Aber Gott sieht nicht auf diesen Grund. Er sieht unser Herz. Ändern wir heute unser Herz und machen wir uns bereit, Ja zu sagen, wenn Gott uns einlädt. Ich weiß eines. Ich habe es bereut, dass ich zu den Dingen Nein gesagt habe, zu denen Gott mich eingeladen hat. Ich weiß noch, wie ich einmal auf dem Rückweg vom Strand war. Es war ein Montag und ich habe die komische Angewohnheit, dass ich an Montagen entspannen und es ruhig angehen lassen möchte. Ich ging an einem Mann vorbei, ein junger Mann etwa in meinem Alter. Nein, jünger als ich. Ich bin ja nicht mehr jung, das kann ich nicht sagen. Er trug einen Anzug und er weinte. Ich ging an diesem Mann vorbei. Es waren nur er und ich, sonst war da niemand. Ich spürte, wie der Heilige Geist mir sagte, ich sollte anhalten und mit diesem Mann beten. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich bin einfach weitergegangen. Ich dachte, naja, das ist peinlich, er weint. Und ich fühlte so einen starken Eindruck vom Heiligen Geist, mit ihm zu beten. Ich ging ein paar Häuser weiter und sagte dann, okay, ich bete mit ihm. Renne zurück und raten Sie mal, er war weg. Das ist das Ende der Geschichte. Sie beschäftigt mich heute noch. Vielleicht gibt es so etwas auch in Ihrem Leben, eine verpasste Gelegenheit. Sie waren nicht bereit. Sie waren nicht bereit im Herzen und haben sich gedacht, ich nehme mir einen Tag frei. Ich nehme einen Tag frei davon, Menschen zu helfen. Das ist mein freier Tag. Vielleicht gibt es solche Dinge. Ich hatte mal einen Freund, der sich von seiner wunderbaren Freundin getrennt hatte. Schon ein oder zwei Tage später merkte er, dass er einen großen Fehler gemacht hatte. Er ging zurück zu ihr und sagte, ich war so dumm, ich habe einen Fehler gemacht, lass uns wieder zusammenkommen. Und was hat sie gesagt? Nein, Sir. Nein, Sir. Er hat es immer wieder versucht, aber nein. Es ging ihm ein paar Jahre lang schlecht. Eine Zeit lang war er sogar selbstmordgefährdet und vor allem heiratete sie einen anderen tollen Mann, einen großartigen Typen. Es dauerte eine Weile, bis mein Freund darüber hinwegkam. Wir kennen solche Ereignisse aus unserem Leben, Dinge, für die wir nicht bereit sind. Verpasste Gelegenheiten und Feiern, wir antworten höflich, wir sagen zu etwas zu und wenn es dann soweit ist, tun wir es nicht. Das ist die Voraussetzung dieser Geschichte, denn Jesus sagt Folgendes. Gut, geht hinaus, geht auf die Landstraßen und Nebenstraßen und ladet alle ein zu kommen. Ladet einfach jeden ein. Ich erinnere mich, dass der verstorbene Reinhard Bonke eine Geschichte erzählte, dieser erstaunliche Missionar, der Millionen von Menschen in ganz Afrika zum Glauben gebracht hatte. Eines Tages betete er und sagte, Herr, danke, dass du mir diese Salbung gegeben hast. Danke, dass du mich auserwählt hast, das hier zu tun. Und Gott sprach zu seinem Herzen und sagte, nein, ich habe nicht dich auserwählt, sondern vier andere, aber die haben Nein gesagt. Und darum geht es. Was ist nun, wenn Sie einer dieser armen Menschen aus dem Gleichnis sind und die Einladung erreicht Sie? Sie sagen, ich? Ich bin eingeladen? Denken Sie daran, wie glücklich diese Menschen singen und tanzen und in Gottes Reich kommen. Lassen Sie uns auf diese Weise mit Freude in Gottes Reich kommen. Amen. Das ist die heutige Botschaft. Verpassen Sie nicht das Leben, auf das Sie geantwortet haben. Verpassen Sie nicht das Leben, auf dessen Einladung Sie geantwortet haben. Wenn Sie nicht das Leben haben, das Sie wollen, ändern Sie es jetzt. Es ist Ihr Leben. Niemand wird das Schiff für Sie steuern. Wenn Sie sich für ein Leben entschieden haben, das Sie wollen, dann tun Sie es. Ergreifen Sie es. Wenn Sie sich für ein Leben in Gottes Reich gemeldet haben, um ein Jünger von Jesus zu sein, dann tun Sie es mit allem, was Sie haben. Geben Sie alles Jesus. Schauen Sie, was er mit Ihrem Leben, Ihrem Körper und Ihrem Geist tun wird. Sie haben vielleicht gesagt, naja, ich habe das gemacht und ich habe es trotzdem vergeigt. Haben Sie nicht das Evangelium gelesen, davon, wie gnädig Gott zu uns allen ist, auch zu mir, die wir viele, viele Male Mist gebaut haben? Im Evangelium geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern sich an das Kreuz zu klammern, wenn wir Fehler gemacht haben. Man gibt sein Bestes und denkt nicht an den Rest. Vielleicht haben Sie auf die Einladung geantwortet, Kinder zu bekommen. Sie haben gesagt, ich will einfach nur Kinder haben. Und jetzt haben Sie sie und sind zu beschäftigt für sie. Nein! Ich habe gehört, dass Kinder schnell erwachsen werden. Stimmt das, liebe Eltern? Ich habe gehört, dass das wahr ist. Meine Tochter ist 14. Das ist doch verrückt. Sie ist im letzten Dezember 14 geworden. Ich erinnere mich noch daran, wie sie ganz klein in meinen Händen war. Wenn Sie Kinder haben, lieben Sie sie. Wenn Sie einen Job haben, arbeiten Sie mit ganzem Herzen. Das biblische Wort für Arbeit in der Bibel lautet auf Hebräisch Avoda. Das bedeutet auch Anbetung. Anbetung und Arbeit, dasselbe Wort. Es bedeutet, dass unsere Arbeit unsere Anbetung sein kann, dass wir Gott mit unserem Leben ehren können. Sie haben sich doch für einen Job beworben. Sie haben doch darauf gehofft, diese Stelle zu bekommen und jetzt ärgern Sie sich. Aber machen Sie Ihre Arbeit mit ganzem Herzen und beobachten Sie, wie sich Ihr Leben verändert. Sie sind vielleicht verheiratet und haben aufgegeben, noch nicht geschieden und Sie sagen, sie hat nicht getan, was sie versprochen hat. Er liebt mich nicht, er kümmert sich nicht um mich. Man hört einander nicht mehr zu. Ich bekomme so etwas mit und das ist traurig und hart. Aber die Ehe kann trotzdem eine Möglichkeit sein, als Person zu wachsen. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Ich hätte es zwischen den Gottesdiensten tun sollen, aber ich habe es vergessen, weil ich einen Donut gegessen habe. Aber ich habe gehört, wie ein Rabbiner auf YouTube sagte, dass das hebräische Wort für Ehefrau mit wohlwollende Gegnerin übersetzt werden kann. Was hältst du davon, Tim? Wohlwollende Gegnerin. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass sich jemand gegen mich wehrt, aber es ist zu meinem Besten. Jemand, der mir hilft, aber es fühlt sich nicht sehr gut an. Genau das ist der Punkt, der Sinn der christlichen Ehe, den sie hat. In der Welt hat die Ehe auch einen Sinn, okay? Das hier ist die Definition der Welt. Es geht darum, glücklich zu sein. Oder das ist hier die gesellschaftliche Definition von Ehe. Ich will nicht alleine sein. Oder noch eine, ich möchte jeden Monat Blumen bekommen. Ich will etwas, was auch immer. Ich will die ganze Zeit Liebe spüren. Und das sind ja wunderbare Dinge. Das sind wunderbare Sachen, aber sie sind nur zweitrangig für eine gesunde Ehe. Es gibt etwas, was eine christliche Ehe ausmacht. Es gibt einen Sinn von Ehe im Christentum. Wissen Sie, was das ist? Es ist Jüngerschaft. Der wichtigste Sinn einer Ehe ist es, als Jünger zu wachsen. Ich weiß, dass das nicht die Antwort ist, die die Leute gerne hören. Ich weiß, das fühlt sich nicht sehr gut an, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das zum Ziel Ihrer Ehe machen, werden all die anderen guten Dinge passieren. In der Bibel heißt es, Eisen schärft Eisen, also schärft ein Mensch den anderen. Denken Sie kurz darüber nach. Eisen gegen Eisen, das reibt. Das wird heiß, das tut weh. Funken fliegen, das klingt nicht gut, oder? Eisen schärft Eisen. Jetzt hat man die Wahl. Entweder ist man ein Eisen, das Eisen schärft und das tut weh, oder man ist stumpf. Also was von beiden soll es sein? Man muss nicht heiraten, um zu erleben, dass Eisen Eisen schärft. Man kann das auch mit einem Freund erleben, man kann das in der Kirche erleben, mit einem Mentor. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, man kann das mit dem Ehepartner erleben. Ich habe mal gehört, dass es immer hieß, eine Hand wäscht die andere. Das sei es, was eine Ehe oder eine Freundschaft ausmacht. Ich helfe dir, wenn du mir hilfst. Aber ich habe einmal einen Mann sagen hören, dass es doch eigentlich so heißen sollte. Ich werde für dich an mir arbeiten, wenn du für mich an dir arbeitest. Das macht eine gute Ehe aus. Und das ist meine Meinung. Nehmen Sie es an oder lassen Sie es. Ich schweife gerade ab. Glaube, Freunde, Ihre Träume, Ihre Ziele, Ihr Job, Ihre Kinder. Lassen Sie sich das Leben, auf das Sie geantwortet haben, nicht entgehen, nur weil es ein bisschen hart wird und ein bisschen reibt. Es kommt also eine Einladung. Eine Einladung kommt von Gott für Sie. Eine Einladung ergeht an Sie. Werden Sie bereit sein? Werden Sie bereit sein für diese Möglichkeit des Lebens? Werden Sie Augen haben, um zu sehen und Ohren, um zu hören, welche Möglichkeiten Gott für Sie bereithält? Wir haben schon gesagt, dass wir bereit sein können, wenn wir uns langweilen. Das ist gut. Langweilt sich gerade jemand? Wunderbar. Heben Sie die Hand, wenn Sie sich langweilen. Wow, niemand. Das ist doch gut. Da wird mir ganz warm ums Herz. Das wärmt mein Herz. Sich langweilen, einen leeren Raum haben. Aber bereit sein bedeutet auch, dass man an sich arbeitet. Sie haben die Fähigkeiten. Sie haben das Herz. Sie haben die Art zu denken. Der Baseballspieler Yogi Berra hat gesagt, die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. Das ist ein guter Satz. Sie wollen eine Zukunft, die anders ist. Sie wollen eine Zukunft, die verändert ist. Sie haben schon eine Vorstellung davon, wie Ihre Zukunft aussehen wird, und Sie wollen diese andere Zukunft? Dann müssen Sie ein anderer Mensch sein. Sie müssen ein anderer Mensch sein. Und Sie werden ein anderer Mensch sein, indem Sie Gott in Ihr Leben einladen, indem Sie sich in der Nachfolge üben und indem Sie sich mit Dingen beschäftigen, die das Herz und das Denken verändern. Man könnte es auch so sagen. Die Zukunft kommt nicht zu Ihnen, sie kommt von Ihnen. Wenn ich mir Notizen machen würde, dann würde ich mir das aufschreiben. Ich weiß, das ist sehr philosophisch, aber es ist wirklich wahr. Die Zukunft kommt nicht zu Ihnen, sie kommt von Ihnen. Ich stelle Ihnen jetzt drei theologische Fragen der Reihe nach. Nummer 1, was ist das wichtigste Thema, über das Jesus gesprochen hat? Wenn Sie die meisten Leute an der Uni fragen würden, was würden die sagen? Die richtige Antwort wäre, das Reich Gottes oder das Himmelreich. Darüber spricht er die ganze Zeit, fast in jeder Predigt. Zweite Frage, was ist das Himmelreich? Was ist das Reich Gottes? Man könnte etwas sagen wie, das ist die gegenwärtige Herrschaft und Macht Gottes. Richtig? Und schließlich Frage Nummer 3, und das ist eine gute Frage, wo ist das Reich Gottes? Wo? Zur Zeit von Jesus gibt es eine Antwort. Jesus beantwortet diese Frage. Die Rabbis und Pharisäer seiner Zeit fragen, Herr, wann wird das Reich Gottes sichtbar? Wann wird es kommen? Das wäre so, als würden Sie mich fragen, Herr Pastor, wann findet die Entrückung statt? Und ich schaue Sie an und sage, die Entrückung wird nicht in der Zukunft stattfinden, denn die Entrückung ist in euch. Sie würden sagen, warte, was? Also Entrückung, wissen Sie, was das Wort Entrückung bedeutet? Es bedeutet immense Gefühle der Freude. Oh, ich schweife ab. Ich habe alle verloren. Das hier sagt Jesus auf die Frage, wo ist das Reich Gottes? Wo ist das Reich Gottes? Er sagt, das Reich Gottes ist in euch. Es ist in euch. Wenn man versucht, das Reich Gottes nach außen zu bringen, bevor es in einem ist, ist das Gesetzlichkeit und macht die Dinge nur noch schlimmer. Das Reich Gottes ist in ihnen und von dort kommt ihre Zukunft. Wenn wir unser ganzes Leben, unseren Verstand, unser Verhalten, unser Denken, unsere Bücher, unsere Freunde, unsere Kirche, alles mit der Kraft des Geistes, der in unserem Körper ist, und dem Leben Gottes, das in uns ist, in Einklang bringen, wird alles besser. Alles. Das Reich Gottes, die Kraft Gottes ist in Ihrem Körper. In der letzten Woche hatte ich das große Privileg, meinen Neffen Bennett zu taufen, der 13 Jahre alt ist. Ein wunderbarer Junge. Er sagte, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte diese Entscheidung vor meinen Freunden und meiner Familie treffen. Wir waren also am Strand und ich nahm ihn beiseite und lehrte ihn aus der Bibel. Ich sagte zu ihm, Bennett, ich weiß, dass alle Spaß haben und das ist auch in Ordnung, aber das hier ist eine ernste Sache. Das ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Es geht um Tod und Leben. Das ist eine Veränderung. Und so sprachen wir die Worte, die Liturgie und die Bibelstellen und ich sprach zur Gemeinde und zu Bennett. Dann kurz bevor ich ihn ins Wasser tauchte, begann ich im Geist über ihn zu beten. Ich legte meine Hand auf seine Brust und auf seinen Kopf und begann für ihn zu beten und dann taufte ich ihn und zog ihn wieder hoch. Nach der Taufe kam er zu mir und sagte, Onkel Bobby, als du deine Hand auf meine Brust gelegt hast, habe ich etwas wie ein körperliches Feuer und Hitze gespürt. Und als du sie auf meinen Kopf gelegt hast, habe ich dasselbe gespürt. Ich spürte, wie das durch meinen ganzen Körper ging. Ich sagte, das ist der Heilige Geist. Sehen Sie, das geschieht tatsächlich. Das Reich Gottes in meinem Körper tut etwas Wichtiges in Bennetts Leben. Es bereitet ihn nicht nur darauf vor, ein Mann zu werden, sondern auch darauf, ein Nachfolger Jesu zu sein. Gott hat etwas Besonderes getan, nicht wegen mir, sondern weil ich ein Katalysator war. Eine Sache, durch die Gott wirken konnte. Wir müssen das in uns aufnehmen. Das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, dass wir etwas in uns tragen. In uns selbst. Es ist in ihnen drin. Es ist in ihnen. Es ist in ihnen. In ihrem Körper. Es ist da drin und es ist um sie herum. Fangen Sie also an zu glauben, dass die geistlichen Disziplinen, die wir im Leben einüben, uns auf eine neue Art von Leben vorbereiten. Wenn Sie eine andere Zukunft wollen, werden Sie ein anderer Mensch. Wenn Sie ein größeres Leben wollen, werden Sie ein größerer Mensch. Das alles steht Ihnen offen. Die Leute fragen, was sind denn das für Disziplinen, von denen du sprichst? Das hört sich nicht sehr geistlich an. Gitarre üben, Deutsch lernen, das hört sich nicht sehr geistlich an. Ich lerne übrigens gerade Deutsch. Lernen ist zu viel gesagt. Ich besuche keinen Kurs, ich mache einfach mein eigenes Ding. Ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Als ich auf das Wort Eichhörnchen gestoßen bin, dachte ich mir, dass diese Sprache nichts für mich ist. Im ersten Gottesdienst habe ich es immer noch falsch gesagt. Ich versuche es nochmal. Kennen Sie das deutsche Wort Eichhörnchen?
Eichhörnchen.
Das ist schwer. Habe ich es richtig gesagt? Oh ja, wir haben Deutsche hier. Wo sind Sie? Habe ich es richtig gesagt? Eichhörnchen? Ich habe gehört, dass wenn ich es nur ein bisschen falsch sage, ein kleines Huhn, ein Hühnchen draus wird. Das ist also ein Problem. Hey, hier sind auch ein paar Schweizer. Habe ich das richtig gesagt? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ich hab's. Sehen Sie, was ich meine? Das Sch in der Mitte. Deutsch scheint nicht sehr geistlich zu sein, oder? Was ist mit Autofahren? Ist Autofahren geistlich? Lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Was ist mit Kochen? Ist Kochen geistlich? Das ist einfach. Natürlich ist es das. Was ist mit der Arbeit am Computer? Ist das geistlich? Es gibt etwas, das wir lernen müssen. Im Reich Gottes gehört alles Gott. Alle Disziplinen sind geistlich und sie passen alle zusammen. Wenn Gott Sie auffordert zu lernen, wie man an Autos arbeitet, Fahnen näht, baut oder mit Holz arbeitet und das von Gott kommt, dann ist das wichtig. Es ist wichtig. Es fügt sich in alles andere ein. Warum sollte Deutsch von Gott sein, außer dass es eine tolle Sprache ist? Was ist, wenn ich auf Deutsch predigen muss? Was ist, wenn ich für jemanden auf Deutsch bete? Was ist, wenn ich einen theologischen Text von vor 100 Jahren auf Deutsch lese, den ich vorher nicht lesen konnte? Das gilt auch für das Autofahren. Inwieweit ist Autofahren geistlich? Wenn Sie jemanden mit dem Auto ins Krankenhaus fahren? Sie verstehen schon. Wachsen Sie weiter und trainieren Sie weiter. Erweitern Sie Ihr Leben mit Gott. Erweitern Sie Ihr Leben mit Gott. Etwas, das ich gelernt habe, ist, dass Gott uns dehnt. Gott dehnt uns in die Weite. Ich habe vor kurzem einen Kurs übers Dehnen besucht. Wo ist eigentlich meine Mutter? Ist sie verschwunden? Wie auch immer. War schon Entrückung? Ich wusste, sie würde es schaffen. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich dabei sein würde. Tja. Na gut. Das also habe ich gelernt. Gott dehnt uns. Und ich habe tatsächlich einen Kurs übers Dehnen belegt und dafür bezahlt. Dieser Online-Kurs hat $75 gekostet und ich habe eine Menge übers Dehnen gelernt. Eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass Dehnen langsam geschehen muss. Ich wollte das ganz schnell machen, aber es dauert sehr lange. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, Dehnen hat sehr wenig mit ihren Muskeln und Sehnen zu tun. Wussten Sie das? Es hat fast alles mit ihrem zentralen Nervensystem zu tun. Sie trainieren damit also ihr Gehirn und ihr Rückenmark darin, ihren Körper zu entspannen. Das ist einer der wichtigsten Aspekte des Dehnens. Das hat mich umgehauen. Ich glaube, das gilt auch für die geistliche Welt. Wenn Gott uns dehnt, dann dehnt er nicht nur das, was wir für wichtig halten. Er dehnt uns hier. Er verändert uns hier. Dr. Schüller fragte mich eines Tages in seinem Büro, Bobby, hast du Angst, deine Ziele zu erreichen? Ich habe eine Minute darüber nachgedacht. Ich sagte, weißt du was? Nein, das habe ich nicht. Ich habe keine Angst davor, meine Ziele zu erreichen. Er sah mich an, beugte sich vor und sagte, genau das ist dein Problem. Ich fragte, was meinst du? Was bedeutet das? Er meinte, er wollte immer, dass die Menschen Ziele haben, die groß genug sind, um sie nicht zu zerstören, aber groß genug, sie zu dehnen. Er hätte es auch anders sagen können. Habe einen Traum, der groß genug ist, dass Gott darin Platz hat. Habe einen Traum, der groß genug ist, dass du glaubst, dass Gott ein Teil davon war, denn du weißt, dass du es alleine nicht geschafft hättest. Habe Ziele und Träume für dein Leben, die gerade so groß sind, dass es dich dehnt, dass es ein bisschen beängstigend ist. Es ist wichtig, dass man gedehnt wird. Öffnen Sie einfach Ihr Herz und sagen Sie, Herr, auf welche Weise soll ich mich heute dehnen? Auf welche Weise soll ich meine Haltung gegenüber meinem Nachbarn verändern? Vielleicht müssen Sie dafür sogar die Augen schließen oder einfach Ihr Herz zur Ruhe bringen und tatsächlich auf den Heiligen Geist hören. Was denken Sie, auf welche Weise Gott Sie dehnen kann? Oder wie er versucht, Sie zu verändern oder Ihnen auf irgendeine Weise zu helfen? Die Sache mit dem Dehnen ist die, je öfter man es macht, desto leichter wird es. Aber es macht Sie auch größer, es macht Sie größer. Vielleicht bittet Gott Sie, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen. Vielleicht bittet Gott Sie, mehr zu geben. Vielleicht bittet Gott Sie, einen Freund eine Sünde zu bekennen. Vielleicht bittet er Sie, jemandem die Verantwortung für Ihr Unternehmen zu übertragen oder eine Sache 100-mal vorzustellen. Vielleicht bittet er Sie, mit jemandem zu beten oder von Ihrem Glauben zu erzählen. Es gibt eine Million Möglichkeiten, wie Gott zu Ihnen sprechen wird. So wie ein Baum seine Äste in den Himmel streckt, wie werden Sie Ihr Leben diese Woche in Gottes Reich hineinstrecken? Wie werden Sie ein größeres Leben bekommen? Es gibt immer ein größeres Leben für Sie, wenn Sie bereit sind, sich danach auszustrecken. Einige von Ihnen sind heute hier und damit möchte ich schließen, die Gott nicht kennen und daher nicht wissen, wovon ich spreche. Es klingt seltsam für Sie, wenn ich über das Beten für Menschen im Geist und die Hitze und all diese Dinge spreche. Ich möchte, dass Sie heute Gott kennenlernen. Haben Sie Frieden mit Gott? Viele von uns waren früher gläubig oder wir kannten den Glauben unserer Großeltern, aber jetzt sagen wir, ich habe nicht wirklich Frieden mit Gott. Dies ist jetzt ein Moment, in dem Sie Gott kennenlernen können, in dem Sie Frieden mit ihm haben können. Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz hingegeben, damit wir eine völlig weiße Weste haben können. Er hat das getan, weil er sie liebt. Er hat das nicht getan, bloß weil er die Sünde loswerden wollte. Er wollte die Sünde loswerden, weil die Sünde uns zerstört und uns das ganze Leben raubt. Er möchte, dass Sie ihm nahe sind. Gott möchte, dass Sie ein Zuhause im Himmel haben und heute von seinem Geist erfüllt sind. Ich möchte Sie heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, Jesus Christus in Ihr Leben einzuladen. Glauben Sie daran, dass er für Sie gekreuzigt und von den Toten auferweckt wurde, und Sie werden gerettet. Wenn Sie diese Entscheidung heute treffen, melden Sie sich bitte bei Hour of Power, damit wir für Sie beten können. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam beten. Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du uns unsere Sünden vergibst. Wir laden deinen Heiligen Geist ein, in unser Leben zu kommen. Wir bitten dich, uns herauszufordern, uns zu dehnen. Wir wissen, dass uns das nicht schadet, sondern dass wir dadurch stärker werden und unser Leben größer wird. Herr, wenn wir weniger werden, wirst du mehr. Du wirst mehr in unserem Leben. Herr, hilf uns, Nein zu sagen zu den Dingen, die uns schaden, damit wir Ja zu deinem Leben in uns sagen können. Jesus, hilf uns zu verstehen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, deinen Weg zu leben, unser Leben mit deinem Wort in Einklang zu bringen. Herr, gib uns Menschen in unser Leben, die uns dabei helfen. Herr, wir lieben dich und wir danken dir und im Namen Jesu beten wir. Und alle sagen Amen.